Matthäus 19, Vers 1. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, begab er sich von Galiläa hinweg und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. Und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie dort. Jesu Dienst in Galiläa war jetzt zu Ende. Und er ist jetzt auf dem Weg nach Jerusalem, um dort gekreuzigt zu werden, begraben zu werden und aufzuerstehen. Und dort an dem Jordan sehen wir ihn jetzt, wo eine große Volksmenge ihn umgibt und er viele Menschen heilt. Und wir können uns vorstellen, dass das ein Ereignis war, wo viel Freude geherrscht hat. Die Volksmengen, die sich gefreut haben über die Werke Jesu, das, was er getan hat. Vers 3. Und die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn. Das ist typisch, die Pharisäer, die Gesetzlichen, sind nie wirklich happy. Statt sich zu freuen, dass Menschen heil werden, kommen sie jetzt zu Jesus und wollen mit ihm streiten, wollen mit ihm argumentieren, ihm widerstehen. Die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Religiösen Leiter haben immer wieder versucht, Jesus eine Falle zu stellen. Und sie haben ihn über alle möglichen umstrittenen Themen befragt, über Auferstehung und Sabbat und Steuern. Diesmal ist das Thema Scheidung dran. Und wie heute, so auch damals, war Ehe und Scheidung ein kontroversielles Thema. Es gab zwei Traditionen damals, und zwar diese zwei Traditionen haben sich entwickelt aus unterschiedlichen Interpretationen von einem Text über Scheidung im Gesetz des Mose, nämlich im 5. Mose im Kapitel 24. Ich lese mal den Vers 1 einfach vor. Da heißt es, wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst findet in seinen Augen, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er hat ihr einen Scheidebrief gegeben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen, und so weiter. Der Streitpunkt war zwischen diesen beiden Gruppen, was dieses Anstößige ist. Was gemeint ist mit dem Anstößigen, wo der Mann ihr dann den Scheidebrief geben darf. Wann ist Scheidung erlaubt? Das war der Streitpunkt. Wir werden später noch sehen, dass das eigentlich überhaupt nicht die Textabsicht war, die Aussageabsicht dieses Textes. Es geht ihm den Text überhaupt nicht darum, wann Scheidung erlaubt ist und wann Scheidung nicht erlaubt ist. Aber schauen wir uns diese zwei Sichtweisen an, wo die Spaltung da war. Die erste Denkschule war um den berühmten Rabbi Hillel. Der ist 20 Jahre vor diesem Ereignis etwa gestorben, aber hatte noch immer einen sehr großen Einfluss auf Israel. Und er hat gesagt, anstößig, das kann alles sein, was dem Mann nicht passt. Das heißt, er kann seine Frau entlassen, wenn sie mit einem anderen Mann spricht auf der Straße, wenn sie respektlos über seine Mutter redet, wenn sie das Frühstück anbrennt, alles ein Scheidungsgrund. Es gab einen Rabbi Akiba, der ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, wenn ein Mann eine andere Frau findet, die er mehr mag oder die ihm besser gefällt, dann ist seine Frau im Vergleich zu der Frau anstößig und dann hat er auch da das Recht, sie zu entlassen. Also diese Schule hat sich Scheidung recht einfach gemacht. Man musste dreimal sagen, ich entlasse dich, ich entlasse dich, ich entlasse dich, nach deren Sichtweise, und dann war es gegessen, waren sie geschieden. Und wir können uns vorstellen, das war eine recht populäre Sichtweise, vor allem bei den Männern. Und generell können wir auch das heute noch sehen. Wäre auch eine Sichtweise, die heute beliebt wäre. Auch wenn die Frauen heute dafür sorgen würden, dass sie auch ihren Mann genauso einfach loswerden wie umgekehrt. Aber Scheidung ist heute recht einfach geworden. Scheidung im Einvernehmen. Es gibt keinen Schuldigen mehr. Und aus unterschiedlichsten Gründen. Ne? Wegen unüberbrückbaren Gegensätzen. Oder wir verstehen uns nicht mehr, wir passen nicht zusammen. Dieselbe emotionale Argumentation einfach. Solange wir uns lieben, bleiben wir zusammen. Und wenn wir uns nicht mehr lieben, dann gehen wir auseinander. Und dann rennen wir in die nächste Beziehung. Ich habe gelesen, die Scheidungsrate im 20. Jahrhundert ist um 700% gestiegen. Allein während der letzten Generation um 150%. Wir sind heute an dem Punkt, wo fast jede zweite Ehe geschieden wird. Und auch unter Christen ist die Scheidungsrate erschreckend hoch. Ich muss sagen, es ist immer sehr viel besser als in der Welt. Zu einem großen Teil haben auch Christen dieses weltliche, liberale Denken übernommen. Und oft sind genau die Dinge, die einem dann stören, an dem anderen, wo man denkt, ja, wir passen nicht mehr zusammen, das sind oft genau die Dinge, die am Anfang attraktiv waren, als man die Person kennengelernt hat. Ich habe hier so eine Sache gefunden, da heißt es, sie heiratete ihn, weil er so ein starker Mann war. Und sie ließ sich von ihm scheiden, weil er so ein dominanter Kerl war. Er heiratete sie, weil sie so zierlich und klein war. Und er ließ sich von ihr scheiden, weil sie so schwach und hilflos war. Sie heiratete ihn, weil er fähig ist, für einen guten Lebensstandard zu sorgen. Und sie lässt sich von ihm scheiden, weil er nur an sein Geschäft denkt. Er heiratete sie, weil sie mich an meine Mutter erinnert. Und er lässt sich von ihr scheiden, weil sie jeden Tag ihrer Mutter ähnlicher wird. Sie heiratete ihn, weil er immer so fröhlich und romantisch war. Und sie lässt sich von ihm scheiden, weil er so unzuverlässig ist und nur Spaß im Kopf hat. Er hat sie geheiratet, weil sie so beständig und sensibel ist. Aber er lässt sich von ihr scheiden, weil sie so langweilig ist. Jede Persönlichkeit hat ihre Schwächen und hat ihre Stärken. Und ich denke, manchmal erwarten wir einfach zu viel. Warten den perfekten Partner. Und wir machen es uns am Maßstab der Bibel gemessen viel zu einfach. Mentalität dieser Welt, auch leider im Denken vieler Christen. Also die eine Denkschule war um Hillel, die haben gesagt, du kannst die Frau entlassen, wurscht was, fast aus jedem Grund. Dann gab es eine konservative Schule, eine zweite Schule um den Rabbi Shammai, auch das war ein sehr bekannter Rabbi. Und er hat gesagt, dieses Anstößige, aufgrund dessen ein Mann seine Frau entlassen kann, ist sexuelle Unreinheit, also Ehebruch im Prinzip mit einem anderen Mann oder einer anderen Frau. Meistens waren es die Frauen. Eine Frau hatte wirklich nicht so die Möglichkeit, den Mann zu entlassen. Aber der Rabbi Shammai hat gesagt, das ist der einzige Fall, wo ein Recht hat, sich scheiden zu lassen oder sich zu scheiden. Und man kann sagen, wenn der Vergleich passt nicht ganz, aber auch in unserem christlichen Lager zumindest, unter Christen gibt es dieses Lager von Leuten, die sagen, Scheidung oder zumindest Wiederheirat ist unter keinen Umständen möglich. Und wenn du mal geschieden bist, dann kannst du nie wieder heiraten. Aber auch das ist nicht biblisch. Die Menschen sind strikter als Gott ist. Und wir werden später noch drüber sprechen. Aber das ist die Streitfrage hier. Die kommen zu Jesus und konfrontieren ihn mit dieser Streitfrage. Vers 3, sie sagen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Also Jesus hat diese liberale Sichtweise, haben die recht. Und sie versuchten ihn, heißt es hier. Na, wenn Jesus sagt ja, dann würden sie ihm vorwerfen, du nimmst das Gesetz nicht ernst. Wenn Jesus sagt nein, dann würde er sich mit den Volksmengen verscherzen, weil die haben die einfache Scheidung bevorzugt. Aber Jesus ist natürlich immer cleverer als die religiösen Leiter. Ist euch bewusst, wie dumm es ist, mit Gott zu streiten? Und trotzdem tun auch wir das ab und zu. Aber seht, was Jesus tut. Jesus schlägt sich auf keine von diesen beiden Seiten. Er beruft sich überhaupt nicht auf Menschen oder auf irgendeine menschlichen Traditionen. Er beruft sich nicht einmal auf Mose. Er geht zurück zu Gott. Er geht direkt zurück zu Gottes Wort. Und hey, das ist ein guter Tipp, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben. Es ist eigentlich egal, was andere Menschen denken. Was wirklich wichtig ist, ist auch egal, was ich denke. Was wirklich wichtig ist, ist, was denkt Gott. Das ist, was wir wirklich wissen wollen. Jesus beruft sich hier nicht mal auf Mose. Er geht ganz zurück zum Anfang, zur ersten Ehe in der Bibel. Jesus wechselt hier total die Sichtweise. Von Scheidung, er geht zurück auf Ehe. Sagt, hey, guck mal, das Das ist, worüber wir eigentlich reden sollen. Vers 4 antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Weib schuf? Also habt ihr nicht gelesen? Geht zurück zum Wort Gottes. Dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Weib schuf und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Jesus verschiebt hier den Fokus von Scheidung auf Ehe. Ich glaube, zwei Christen sollten nicht mal an Scheidung denken. Das sollte nicht mal eine Option sein. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, ja, dass die Ehe auch irgendwann mal geschieden wird, wenn man dem im Denken Raum gibt. Stattdessen ist es gut, das zu tun, was Jesus hier getan hat, nämlich konzentriere dich auf die Ehe. Es ist wirklich das, was die Probleme löst. Scheidung löst keine Probleme, es bringt viele neue Probleme. Jesus lenkt die Aufmerksamkeit hier von Scheidung auf die Ehe. Und wenn du eine Ehe nach Gottes Muster baust, oder ihr eine Ehe nach Gottes Muster baut, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen über Scheidung. Wenn jeder Partner den anderen höher achtet als sich selbst, seine Bedürfnisse oder ihre Bedürfnisse, geistlichen, emotionalen, physischen, er hat gesagt, entzieht euch einander nicht. Wenn jeder den anderen liebt und ehrt und achtet und nährt und zwei Partner einander dienen im Herrn und in der Kraft des Herrn, dann, wenn du auf Gott ausgerichtet und auf deinen Partner ausgerichtet lebst, dann wird dein Partner keinen Grund haben, sich von dir scheiden zu lassen oder das überhaupt zu wollen. Warum sollte er? Warum sollte er das tun? Und das ist der Punkt. Ja, es wird harte Zeiten geben, es wird ein Auf und Ab geben. Ich meine, Ehe bringt wie keine andere Beziehung unsere Sünden und unsere falschen Einstellungen zum Vorschein. Das Witzige ist, dass Menschen dann oft den anderen die Schuld dafür geben, für das, was aus dem eigenen Herzen hervorkommt, als ob es die Sünde oder die Schuld des anderen wäre. Aber statt Buße zu tun und sich vom Herrn ändern zu lassen, ja, wollen Menschen davonlaufen. Und ja, es wird harte Zeiten geben, wenn der Herr uns formt und uns reinigt. Aber wenn beide Partner wirklich ohne Kompromisse dem Herrn hingegeben sind und dienende Herzen haben, dann glaube ich, kann jede Ehe schön werden. Ganz egal, wie groß die Persönlichkeitsunterschiede sind. Jede Ehe kann diese Beziehung zwischen Gott und seiner Gemeinde repräsentieren oder reflektieren. Eine Liebesbeziehung. Und das ist der hohe Ruf der Ehe. Gott gibt da nicht mal einen Raum für Humanismus. Worum es geht, ist, es geht um Gott. Hier sagt, die Ehe ist ein Bild für Christus und die Gemeinde, diese Liebesbeziehung, diese Unterordnung. Und ich glaube, wenn ihr christlichen Ehepaare diese eine Wahrheit verstehen würdet, dass eure Ehe ein Werkzeug ist für Gott, um ihn zu ehren, um ihm zu dienen, dann würden viele Diskussionen wahrscheinlich überhaupt unnötig werden von vornherein. Ursache von Eheproblemen wie für alle Beziehungsprobleme ist Selbstsucht. Dass ein Mensch nicht auf Gott ausgerichtet ist und nicht auf seinen Partner ausgerichtet ist, sondern auf sich selbst. Ich werde ihm nicht vergeben und mich nicht seiner Leidenschaft unterordnen. Und er sagt vielleicht, ich will fernsehen, statt dir ständig zuzuhören oder mit dir zu beten. Und vielleicht sagt sie, ich bin jetzt eine Dienerin, das soll sich selbst kosten oder selbst waschen. Und sie sagt, nein, ich habe keinen Bock mit ihm zu schlafen, seine physischen Bedürfnisse interessieren mich nicht und so weiter. Und durch Selbstsucht zerstören wir und schwächen wir diese engste Beziehung, die Gott geschenkt hat, Stück für Stück. Und setzen dem Partner unnötige Versuchungen aus und gefährden die Ehe. Das ist das Problem. Menschen haben eine falsche Einstellung in der Ehe und sie haben eine falsche Vorstellung von Ehe. Viele sehen Ehe wie diesen Einkaufsladen, um was zu bekommen, nicht um was zu geben. Ich habe eine männliche Definition von Ehe gelesen. Ehe ist ein sehr teurer Weg, um seine Wäsche gratis gewaschen zu bekommen. Oder noch ein paar andere. Jemand hat gesagt, die Ehe ist der Versuch, zu zweit mit den Problemen fertig zu werden, die man allein nie gehabt hätte. Oder was hält ihr von dem? Die Ehe ist eine Lotterie, in der die Männer ihre Freiheit und die Frauen ihr Glück aufs Spiel setzen. Ja. Oder der 6-jährige Erik, der kommt der Wahrheit schon ein bisschen näher. Er hat gesagt, Ehe ist, wenn du dein Mädchen behalten darfst und nicht mehr an Eltern zurückgeben musst. Schauen wir uns mal an, was Gott über Ehe sagt. In Vers 4 sagt er uns hier, dass die Ehe von Gott geschaffen wurde, von Gott eingesetzt. Ehe ist keine menschliche Erfindung. Ehe ist kein Vertrag zwischen zwei Menschen. Es ist ein Teil davon, aber es ist nicht Ehe. Ehe ist ein Bund zwischen zwei Menschen in Beziehung mit Gott und ein Bund, den sie vor Gott schließen, einander zu lieben und zu ehren und zu dienen und so weiter in guten und in schlechten Zeiten, bis dass der Tod sie scheidet. Um dadurch diese Liebesbeziehung zwischen Gott und seiner Gemeinde sichtbar zu machen. Das ist Ehe, das ist eine hohe Berufung. Wir müssen das verstehen, in der Ehe sind nicht nur zwei Menschen, zwei Personen beteiligt, sondern drei. Gott ist mitbeteiligt, das ist so eine Dreiecksbeziehung, eine Bundesbeziehung eben. Und da Gott die Ehe eingesetzt hat, ist auch er der, der die Regeln macht. Nicht wir Menschen. Und er ist ein liebender Vater, er meint es gut mit uns, er weiß, was am besten für uns ist. Und er sagt uns das absolut Beste und wie unser Zusammenleben funktioniert. Also Ehe ist nicht etwas, was die Menschen nach ihrem Belieben auflösen können, wie es ihnen gefällt. Nur Gott kann es, weil er ist der, der es eingesetzt hat. Und Menschen in Übereinstimmung mit seinem Wort. Aber Gott ist derjenige, der die Ehe gegeben hat. Als zweites hier sehen wir, Gott schuf sie von Anfang an als Mann und Frau. Und er spricht im Vers 5 hier davon, von einem Mann und einer Frau, die eins werden. Also die ersten Menschen, die Gott geschaffen hat, diese erste Ehe waren Adam und Eva. Nicht Adam und Peter oder Susi und Sandra. War auch nicht Adam und Eva und Susi und Sandra. Nein, es war Adam und Eva, ein Mann und eine Frau. Aber es gibt für Gott keine gleichgeschlechtlichen Ehen. Oder ich glaube, die nennen das eheähnliche Gemeinschaft. Das gibt es für Gott nicht. Das ist falsch, das ist gegen seine Schöpfungsordnung. Und die Bibel ist ganz klar, Gott sagt, das ist ihm ein Gräuel. Und er wird es auch nie segnen. Und die Kirche hat auch keine Autorität, irgendwas zu segnen, was Gott nicht segnet. Und ein Pfarrer, der das tut, handelt gegen Gott, in Rebellion gegen Gott, im Gegensatz zu seinem Wort, gegen seinen Willen. Gottes Wille für Homosexuelles Heil. Er will in seiner Liebe diese Menschen befreien aus diesem Gefängnis, aus diesem perversen, zerstörerischen Lebensstil. Befreien ihn zu einer lebendigen Beziehung mit ihm und zu einer gesunden Beziehung mit dem anderen Geschlecht. Das ist Gottes Wille. Zweitens sehen wir auch, dass Polygamie nicht Gottes Wille ist. Sein Ideal ist ein Mann und eine Frau, die sich ihm hingeben und die sich einander hingeben und aneinander binden für ihr ganzes Leben. Seht hier im Vers 5. Gott sagt, ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen. Also er wird sein Single-Sein zurücklassen. Die Familie verlassen, in der er groß geworden ist. Mutter und Vater. Beziehung zwischen den Ehepartnern hat Vorrang. Vor der Beziehung zu den Eltern und auch vor der Beziehung zu den Kindern. Es ist oft ein Problem, dass Ehepaare ihre Beziehung vernachlässigen, sobald Kinder da sind. Man muss eine Ausgewogenheit finden. Gott sagt, das ist die einzige Beziehung zwischen Mann und Frau, die für immer ist. In dieser Welt. Alle anderen, Vater und Mutter, werden sie verlassen. Eines Tages. Und ihre Kinder werden sie auch eines Tages verlassen. Also das Single-Sein zurücklassen. Zweitens, wir sehen, sie binden sich aneinander und sie werden eine neue Einheit, eine neue Familie. Sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und die Ehe ist Gottes Plan gegen Alleine sein, gegen Einsamkeit. Es ist ein Bund für Zweisamkeit oder ein Bund der Kameradschaft, der Nähe, der Hingabe, der Liebe. Es ist in keinem anderen Rahmen möglich, das zu erfahren. Gott spricht hier davon, dass ein Mann und eine Frau eins werden. Sie vernetzen gleichsam ihr Leben. Physisch in der sexuellen Beziehung, in der Ehe, das ist ganz sicher hier gemeint, mit dem einen Fleisch werden. Aber auch darüber hinaus, in ihren Zielen, in ihrer Hingabe aneinander, in ihrem Dienst miteinander, im emotionalen Austausch, in Verantwortung füreinander als Eltern. Geistliches entsteht eine ganz neue Einheit. Ehe in der Bibel ist auch immer was Öffentliches. Also dieses Zusammenleben ohne Trauschein ist nicht biblisch. Die Bibel nennt es Unzucht. Beziehung außerhalb der Ehe. Und es ist zerstörerisch. Aber wir gehen nicht ins Detail, wir haben erst am Dienstag drüber geredet. Aber Ehe in der Bibel war öffentlich, es war verbindlich und wir sehen hier, es war immer auch eine geistliche Angelegenheit. Also wenn zwei Menschen vor Gott diesen Bund miteinander schließen, dann stellt sich Gott dazu und er verbindet das für das ganze Leben. Vers 6 sagt uns der Herr, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und eine solche Ehebeziehung nach Gottes Muster ist ein großer Segen. In den Sprüchen 18, Vers 22 heißt es, wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt vor dem Herrn. Dasselbe wird umgekehrt auch gelten für die Frauen, die einen Mann gefunden haben. Hey, wenn du einen Ehepartner hast, heute Morgen, wenn du verheiratet bist, dann bist du gesegnet vom Herrn. Und dein Partner ist ein Segen, ist ein Geschenk von Gott an dich. Vielleicht sagst du, naja, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Segen ist. Nee, aber sogar in diesen harten Zeiten, wo Gott den Partner als Schleifstein verwendet, um deine harten Kanten abzuschleifen, wenn du zurückschaust, wirst du sehen, wie perfekt es ist und wie gut es war, was für ein Segen das war. Gott will und Gott wird deinen Partner zum Segen verwenden in deinem Leben. Wenn du ihn nur sein Werk in dir und an dir tun lässt. Was ist Gottes Herz für Ehe und Scheidung? Malachi 2,16 sagt der Herr, ich hasse Scheidung, spricht der Herr. Handelt nicht treulos. Warum hasst Gott Scheidung? Na, erstens mal, weil Scheidung dieses Bild zerstört für seine Liebe und seine Liebesbeziehung mit der Gemeinde. Und zweitens, weil er die Menschen liebt. Und es gibt keine oder wenige menschliche Erfahrungen, die schmerzlicher sind als Scheidung. Scheidung ist das unnatürliche Abtrennen eines Teils deines Wesens, deines Lebens. Wie gesagt, Gott sagt uns in der Bibel, als Ehepaare seid ihr ein Fleisch, ihr seid eine Einheit. Geistlich, seelisch und auch körperlich. Wenn man das trennt, ist es wie wenn man siamesische Zwillinge trennt. Oder wie wenn du eine Hand amputierst von deinem Leib oder ein Bein amputierst. Ja, du kannst es tun, du kannst es auch überleben. Gott kann auch vergeben, aber du wirst nie mehr dasselbe sein. Da bleiben immer Narben zurück. Du hast dann Teil von dir abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der schon mal eine Scheidung durchgemacht hat, die können das sicher bestätigen. Das ist eine harte, schreckliche Sache. Und Gott weiß es. Und Gott will uns davor bewahren, vor diesem Schmerz, vor diesem Leid. Und ich glaube, wenn da zwei Menschen sind, die beide Gott wirklich hingegeben sind, dann kann Gott jede Ehe retten, jede Ehe heilen. Wie gesagt, Scheidung löst keine Probleme. Scheidung schafft nur neue Probleme. Es sind Illusionen. Dieses Denken, ja, mit einem neuen Partner wäre es einfacher. Nee, die Wahrheit ist, du tauschst nur einen Sünder gegen den nächsten aus und du bleibst auch der oder dieselbe. Auch da ändert sich nichts. Und die Wahrheit ist, niemand ist perfekt. Irgendjemand hat mal gesagt, Adam und Eva waren die einzigen, die je eine perfekte Ehe hatten. Weil sie konnte nicht über die Männer reden, die sie an seiner Stelle hätte heiraten können. Und er konnte sich nicht beschweren, dass seine Mutter eine bessere Köchin war als die Eva. Aber Scheidung löst keine Probleme. Es macht nichts einfacher. Ich erinnere mich daran, was ein guter Freund mir mal gesagt hat, oder seine Mutter hat ihm das erzählt. Die war geschieden und hat wieder geheiratet und sie hat ihm gesagt, eines Tages, wenn ich gewusst hätte, wie hart es sein wird, hätte ich es nicht getan. Scheidung ist nie Gottes Herz. Es verletzt immer Menschen. Es ist viel besser, an der wegzuschauen von Scheidung und wie Jesus hinzuschauen auf die Ehe und daran zu arbeiten, das wieder herzustellen. Und selbst wenn Scheidung biblisch erlaubt ist, und wir kommen gleich ein bisschen später dazu, in welchen Fällen es erlaubt ist, ist Scheidung nie gefordert von Gott. Gott fordert nie, dass wir uns scheiden lassen. Ich glaube, Gottes Herz ist immer, selbst in solchen Situationen, wo schlimme Sünde passiert ist und wo ein Partner das Recht hätte, sich zu trennen vom anderen. Ich glaube, Gottes Herz ist noch immer Versöhnung und Wiederherstellung und Heilung und Vergebung. Und ich persönlich glaube, als Ratgeber von anderen Menschen, wir sollten denen nie zu einer Scheidung raten, sondern immer zu Versöhnung. Ich glaube, dass das Gottes erstes Herz ist. Es ist immer der bessere, immer der höhere Weg, selbst wenn es einen biblischen Grund gibt oder eine Grundlage gibt, sich scheiden zu lassen. Also schauen wir uns an, wann Gott Scheidung erlaubt und wann er Scheidung nicht erlaubt. Beginnen wir im Vers 6 nochmal. Also die zwei werden nicht mehr zwei sein, sondern ein Fleisch. Und dann sagt Jesus, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen, von Anfang an, aber ist es nicht so gewesen. Erster Fehler, den sie gemacht haben, hier ist, Mose hat Scheidung nie geboten, sondern er hat es gestattet. Das ist ein großer Unterschied. Gott hat Scheidung nie geboten. Gott hat Scheidung in gewissen Fällen hingenommen und geregelt, aber sein Herz ist immer Versöhnung. Es ist nicht Gottes Herz, das Scheidung verlangt, es sind die harten Herzen der Menschen. Jesus sagt, von Anfang an ist es nicht so gewesen. Scheidung war nie Gottes Absicht oder Gottes Plan oder Gottes Wille. Er sagt, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat Mose euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Scheidung, eine zerstörte Beziehung, ist immer das Resultat von einem harten Herzen oder zwei harten Herzen. Ist immer das Resultat von Sünde. Ich glaube, wenn beide ein weiches Herz haben für den Herrn und ein weiches Herz dem Partner gegenüber, dann ist Scheidung nie nötig. Dann kann der Herr immer heilen, wenn beide gewillt sind, sich zu versöhnen und neu lieben zu lernen. Und manchmal muss man es lernen. Liebe ist nicht nur eine Emotion, das ist was sehr Praktisches. Emotionen folgen dann nach, wenn wir nach Gottes Willen handeln und ihm gehorsam sind. Das Problem hier sind die harten Herzen. Und diese harten Herzen, das ist der Anlass für diese Bibelstelle, die wir vorher gelesen haben aus 5. Mose Kapitel 24. Weil Menschen ihre Herzen für das Wirken Gottes und für den Partner verhärtet haben. Weil sie Gottes Ideal nicht leben wollten oder nicht leben konnten, weil Scheidung eine Realität war damals. Deswegen hat Gott Scheidung reguliert, dass sie wenigstens in geordneten Bahnen abläuft, um den Schaden noch zu begrenzen. Darum geht es ja, aber es war nie Gottes Plan oder Gottes Absicht oder sein Wille. Scheidung aus diesen nicht biblischen Gründen ist immer noch falsch, selbst wenn Gott es reguliert hat und hingenommen hat. Damals, das war immer noch falsch. Erinnert euch dran, dass Pentateuch, die fünf Bücher Mose, Das Gesetz des Alten Testaments, auch das Zivilrecht und das Strafrecht waren für das Volk Israel. Und was Mose hier getan hat, er hat die vorhandene Praxis der Scheidung, die da war, hat er reguliert. Und er hat zwei Sachen geboten im 5. Mose Kapitel 24. Vielleicht können wir das mal gemeinsam aufschlagen. 5. Mose Kapitel 24, die Verse 1 bis 4. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet, und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat, und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden, wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder nehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Denn ein Gräuel ist das vor dem Herrn. Und du sollst das Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen. Also zwei Dinge hat Gott durch Mose hier gesagt. Erstens, Scheidung war eine öffentliche Sache. Dieser Mann musste einen Scheidebrief ausstellen. Und da musste der Name draufstehen, das Datum, das Faktum, dass er sie entlässt. Auch, dass die Frau frei ist, einen anderen Mann zu heiraten. Dass sie freigibt. Das Zweite, was wir hier sehen, er muss ihr dieses Schriftstück persönlich aushändigen. Und drittens, er musste sie aus seinem Haus fortschicken. Und das war vor allem ein Schutz für die Frauen. So dass sie frei war, wirklich einen anderen zu heiraten. Er hat dieses Schriftstück her, hat mich entlassen. Er hat mich, wie gesagt, es war Teil davon, war, dass er ausdrücklich gesagt hat, dass seine Frau frei ist, einen anderen Mann zu heiraten. Auch, dass die Frau befreit ist von diesem Verdacht auf Ehebruch, wenn sie plötzlich mit einem anderen Mann zusammen ist. Ja, Ehebruch ist damals mit der Todesstrafe geahndet worden. Das zeigt uns schon, dass diese Bibelstelle hier in 5. Mose 24, dass diese Scheidung mit dem Scheidebrief offensichtlich aus anderen Gründen war, nicht wegen Ehebruch, sondern eben so mehr diese liberalere Sichtweise. Die Leute haben sich halt scheiden lassen aus nicht biblischen Gründen. Und das hat Gott hier geregelt. Also das Erste war, es musste schriftlich sein, diesen Scheidebrief. Das Zweite, was der Herr hier sagt, wenn er sie entlässt und sie einen anderen heiratet, dann kann dieser erste Mann nie wieder seine Frau zurücknehmen. Kann nie wieder seine Frau werden. Gott wollte die Menschen hier vor leichtfertigen Entscheidungen bewahren. Hey, du überlegst es besser zweimal, ob du sie wirklich entlässt oder nicht. Weil sobald sie einen anderen heiratet, kannst du sie nie mehr zurückhaben, selbst wenn dieser sie auch entlässt oder wenn dieser sie stirbt. Und auch das ist eine Schutzfunktion für die Frau hier. Zurück in Matthäus 19. Hier wird Jesus uns jetzt sagen, wann Scheidung erlaubt ist. In Vers 8. Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Es war nicht Gottes Absicht. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlassen wird, außer wegen Hurerei und eine andere heiraten wird, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Es ist wieder sehr radikal, was Jesus hier tut. Ähnlich wie in der Bergpredigt. Jesus interpretiert hier Gottes wahres Herz. Er sagt, ich aber sage euch. Er stellt sich hier sogar über Mose. Und Jesu Lehre ist, dass er sagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Und wenn sich ein Mensch scheiden lässt und eine Frau scheiden lässt und einen anderen Mann heiratet oder ein Mann sich scheiden lässt und eine andere Frau heiratet, dann ist es Ehebruch und Sünde. Und wenn jemand diesen Geschiedenen oder diese Geschiedene heiratet, ist auch das Ehebruch. Die einzige Ausnahme, wo Scheidung nicht gefordert ist, aber erlaubt ist, sagt Jesus, ist, wenn der Partner Hurerei begeht. Das Wort für Hurerei ist das Wort Porneia im Griechischen, wo unser Wort Pornografie herkommt. Spricht sehr allgemein von unerlaubten sexuellen Handlungen. Also sehr weiter Begriff eigentlich, sehr allgemeiner Begriff. Fällt sicher Ehebruch drunter und Sex vor der Ehe, Homosexualität, auch Sex mit Tieren, solche Dinge. Und Jesus sagt, der einzige Grund oder einzige Situation, wo Scheidung erlaubt ist, ist sexuelle Untreue des Partners. Das ist Jesu Lehre. Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen, außer dieser einen Sache. Da ist es erlaubt. Gottes Weg ist noch immer Versöhnung und Wiederherstellung, das ist der höhere Weg, aber es ist erlaubt. Es ist nicht Sünde, wenn sich der unschuldige Partner in dieser Situation scheiden lässt. Das ist Jesu Lehre. Und die ist einerseits strenger als das, was wir im Alten Testament hier sehen. Er gibt nur eine Ausnahme für das Scheidungsverbot und das ist sexuelle Untreue. Das ist eigentlich wirklich Gottes Herz. Das andere hat er nur erlaubt. Aber hier im Neuen Testament, wir haben den Vorteil, ne? Wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns stärkt, der unser Beistand ist und der uns hilft, Gottes Willen zu tun. Einerseits ist er strenger als im Alten Testament, andererseits, was die Konsequenzen angeht, ist Jesus milder. Wir sind im Neuen Testament unter Gnade. Es gibt keine Todesstrafe mehr auf Ehebruch. Aber es ersetzt die Todesstrafe in diesem Sinn, dem unschuldigen, dem betrogenen Partner ist es erlaubt, sich scheiden zu lassen von dem, der ihm untreu geworden ist. Also damals im Alten Testament wurde der Schuldige hingerichtet und dann war der andere natürlich frei, wieder zu heiraten, wenn sein Partner tot war. Hier im Neuen Testament kann sich scheiden lassen, wenn er will. Und auch dann ist er wieder frei. Wir werden später noch ein bisschen drüber reden. Aber das ist der Standard von Jesus für zwei Christen, die verheiratet sind. Er sagt, außer dieser einen Ausnahme, dass der Partner sexuell untreu wird, sollen wir nicht mal in Gedanken damit spielen, uns scheiden zu lassen. Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Im 1. Korinther 7, wenn er das gemeinsam mit mir aufschlägt, 1. Korinther 7 wiederholt der Paulus nochmal dieses Gebot. In Vers 10. Und ich lasse jetzt mal diesen Mittelteil aus. In Vers 10 sagt der Herr den Verheirateten, aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. Na, Jesus hat es schon klar geboten. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass seine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Und ich springe runter und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Okay, was aber, wenn ein Partner sein Herz verhärtet und verbittert ist und unversöhnlich ist und sich trotzdem scheiden lässt und den Partner verlässt, auch wenn der nicht untreu war? Dann sagt der Herr hier im Vers 11, in der Mitte, er sagt, wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Also, wenn sich jemand von seinem Partner scheiden lässt oder trennt, ohne dass der Ehebruch begangen hat, dann ist er Gott ungehorsam. Und er sündigt, indem er sich scheiden lässt. Und Gottes Gebot in dem Fall ist Versöhnung. Er sagt, sie sollen unverheiratet bleiben, sodass sie jederzeit Buße tun können. Und dass die Person sich wieder mit dem Partner versöhnen kann. Und sie wieder zurückkommen. Und wenn dann der andere heiratet oder wenn sie eine andere heiratet, dann beginnen sie Ehebruch. Sie sind nicht frei, den anderen zu heiraten. Aber sieht auch, lass uns das genau anschauen, sieht auch, er sagt, sie ist unverheiratet. Sie ist unverheiratet. Dieser Ehebruch wurde gebrochen durch die Scheidung. Es ist nicht biblisch zu sagen, nee, die sind in den Augen Gottes, sind sie noch verheiratet. Nee, diese erste Ehebeziehung wurde gebrochen. Sie ist unverheiratet, aber sie hat die Pflicht vor Gott, seinen oder, ich bleibe jetzt mal bei der Frau, das ist zu kompliziert, jetzt immer hin und her zu springen. Selbe gilt auch umgekehrt. Sie hat die Pflicht vor Gott, sie ist unverheiratet, aber sie hat die Pflicht vor Gott, ihren Ehepartner wieder zu heiraten, weil sie keine biblische Grundlage hatte für die Scheidung. Sie hat kein Anrecht, könnten wir sagen, auf ihren geschiedenen Zustand. Gott will wieder Versöhnung haben. Also es ist Gottes Gebot für die Christen. Was jetzt, wenn ein Partner kein Christ ist? Dem Herrn nicht nachfolgt. Und das ist ein Zustand, in dem wir uns nie freiwillig begeben sollten. 2. Korinther 6 macht es ganz klar, dass ein Christ keinen Nichtchristen heiraten soll. Ganz klare Sache. Okay, was aber, wenn sich jetzt einer von den beiden bekehrt, nachdem sie geheiratet haben? Dann hast du einen Christen, der oder eine Christin, die mit einem Nichtchristen verheiratet ist. Jesus ist nicht darauf eingegangen, deswegen sagt der Paulus hier im Vers 12, den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, sagt hier nicht, dass es nicht Gottes Wort ist, was er hier sagt, sondern er sagt, okay, Jesus hat noch nichts drüber gesagt zu dem Thema. Aber ich sage, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat, Vers 12, und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Also, ein Ehepartner ist Christ, der andere ist nicht Christ. Gott sagt dem Christen, du sollst dich von dir aus nicht scheiden lassen. Bleib bei deinem Partner. Okay, was aber, wenn der Nichtgläubige sich scheiden lassen will? Ja, sagt der Herr weiter im Vers 15. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht geknechtet. Zum Frieden hat uns Gott auch berufen. Also wenn der Ungläubige sich trennen will, dann soll der Gläubige den in Frieden ziehen lassen. Also wir haben jetzt über Ehe gesprochen, über Scheidung gesprochen. Reden wir noch kurz über Wiederheirat. Es wird immer komplizierter, immer kontroversieller. Reden wir über Wiederheirat. Was, wenn ich geschieden bin? Darf ich wieder heiraten? Gibt es wieder unterschiedliche Meinungen. Manche sagen nie. Wenn du geschieden bist, darfst du nie wieder heiraten. Sonst ist es Ehebruch. Aber da kann ich ganz klar Antwort darauf geben, das ist nicht, was Gottes Wort sagt. Das ist keine biblische Antwort. Da legen wir Menschen Lasten auf, die Gott ihnen nicht auflegt. Das ist menschliche Gesetzlichkeit, menschliche Regeln. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, na, es ist immer okay, es ist kein Problem, sich scheiden zu lassen. Und auch das ist nicht ausgewogen, auch das ist keine biblische Sicht. Gottes Wort unterscheidet hier. Also wir haben drei Situationen gesehen, aber beginnen wir mit einer vierten. Was, wenn ich geschieden bin, bevor ich Christ geworden bin? Was ist dann? Habe mich irgendwann mal scheiden lassen von meinem Partner. Später habe ich mich bekehrt und jetzt lerne ich einen Christen kennen oder eine Christin kennen, die ich gern heiraten will. Muss ich unverheiratet bleiben? Ist es Sünde, den zu heiraten? Ich glaube, da können wir ganz klar drauf sagen aus der Bibel her, nein, du bist frei, wieder zu heiraten. Die einzige Bedingung, die der Herr dir gibt, ist, dass es im Herrn passiert. So sollst du einen Christin oder einen Christen heiraten. Im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 heißt es, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir uns bekehren, schenkt uns Gott eine Wiedergeburt, einen völligen Neubeginn. Das Alte ist vergangen. Also wenn du geschieden wurdest, bevor du dich bekehrt hast, mach dir keine Sorgen drum. Das ist ein neuer Anfang in Jesus. Schauen wir uns die anderen drei Situationen an, die wir hier schon gesehen haben. Also, erster Fall, dein Partner geht fremd. Jetzt haben wir wieder zwei Christen. Dein Partner geht fremd. Na, Jesus sagt, es ist die eine biblische Grundlage, in der, oder der eine biblische Fall, in der Scheidung erlaubt ist. Wie gesagt, ich glaube, wenn der Partner bußfertig ist, dann ist es Gottes Herz, dass Vergebung passiert und ein Neuanfang in der Beziehung. Aber du hast die Freiheit, dich scheiden zu lassen, wenn du willst. Und ich denke, es ist nur logisch zu sagen, wenn du die Freiheit hast, dich scheiden zu lassen, dann hast du auch die Freiheit, wieder zu heiraten. Dann bist du frei. Das ist, was Gottes Wort uns lehrt. Du kannst wieder heiraten. Zweite Situation ist der ungläubige Ehepartner. Hier im 1. Korinther 7 hat der Herr uns gesagt, wenn der Ungläubige sich scheiden will, dann bist du nicht gebunden, dann lass ihn gehen. Vers 15, du bist nicht gebunden. Das heißt, du bist frei, einen anderen wie der Christen zu heiraten. Du darfst auch deinen Mann nicht mehr heiraten, selbst wenn er dich wieder zurückhaben will, weil dann ist er ein Ungläubiger und ein Gläubiger soll einen Ungläubigen nicht heiraten, solange er sich nicht bekehrt hat zumindest. Aber auf jeden Fall, du bist frei in dem Fall. Jetzt dritter Fall und jetzt wird es komplizierter. Was ist nach einer Scheidung ohne biblische Grundlage? Das heißt, es lag zwar kein Fall von sexueller Untreue vor, aber einer sagt, ich pfeife drauf aus irgendwelchen Gründen, ich mag nicht mehr mit dir leben und reicht die Scheidung ein. Oder von mir aus sogar beide einigen sich und sagen, hey, wir pfeifen auf die Ehe und wir lassen uns scheiden. Ist komplizierter. Gottes Wille in dem Fall, haben wir gesehen, ist Versöhnung und Wiederheirat der geschiedenen Partner. Also nehmen wir an, beide wollen sich scheiden lassen. Einvernehmlich, sozusagen, was heute so modern ist. Ja, Gott sagt, ihr müsst beide unverheiratet bleiben und noch mehr, Pflicht ist, auf den Partner zuzugehen und Versöhnung zu suchen, wenn notwendig mit Hilfe und Vermittlung von anderen Geschwistern, das in Anspruch zu nehmen. Oder auch Seelsorgern, Eheseelsorge. Und es ist besser, wenn sie das viel früher tun. Leute, wenn ihr Eheprobleme habt, geht es vorher an, bevor es an den Punkt kommt, wo beide sagen, hey, wir würden es am liebsten vergessen. Es ist keine Schande, Hilfe zu suchen. Aber wenn beide unwillig sind, dann ist das eine Situation, wo die Gemeinde, wo die Geschwister aktiv werden müssen und diese Unversöhnlichkeit ansprechen müssen, wie wir es im Kapitel 18 gelernt haben. Und auch hier, es ist wieder viel besser, früher Hilfe anzubieten, wenn du siehst, dass zwei Geschwister da kämpfen in ihrer Ehe. Anderer Fall, was ist, wenn ich versöhnungswillig bin, aber mein Partner nicht und er blockt ab? Oder ich wollte mich gar nicht scheiden lassen, aber der Partner hat mich gegen meinen Willen verlassen. Ja, auch dafür gilt dann Kapitel 18, was wir gelernt haben. Such Versöhnung. Wer nicht auf dich hört, dann nimm einen Bruder oder nimm eine Schwester mit. Am besten jemand, der sich ein bisschen auskennt. Ein Eheseelsorger vielleicht, der da fit ist. Und wenn er sich beständig weigert, Matthäus 18, bring es vor die Gemeinde. Und wenn er nicht auf die Gemeinde hört, dann soll er gelten wie ein Ungläubiger. Und dann haben wir wieder den Fall, wo wir einen Ungläubigen haben, der sich von dem gläubigen Partner getrennt hat. Dann haben wir wieder diesen Fall. Auch dann bist du frei, einen anderen Christen zu heiraten. Auf selbe Art und Weise können wir natürlich fragen, falls ich mich für eine Person interessiere, die geschieden ist, muss ich mich fragen, ist die Person frei, wieder zu heiraten? Oder hat sie noch andere Verpflichtungen vor Gott? Aber dieses Thema Scheidung und Wiederheirat kann sehr, sehr kompliziert werden. Und wir haben heute unmöglich die Zeit, hier alle möglichen Fälle durchzusprechen. Und man muss sagen, es gibt auch nicht immer diese einfachen, klaren Antworten. Aber wenn irgendwer Fragen hat, könnt ihr nachher noch mit mir reden und wir können vielleicht konkretere Situationen durchsprechen. Ich glaube aber, wir Christen, wir müssen vorsichtig sein mit Pauschalantworten. Ist schon viel Schrott passiert, viele Menschen verletzt worden und viele unbiblische Antworten und Ratschläge gegeben worden. Ein Christ darf nie wieder heiraten, wenn er geschieden ist und solchen Schrott. Wir müssen vorsichtig sein, wir müssen uns jeden Fall wirklich genauer ansehen. Zweitens, wir müssen Geschiedenen in Liebe begegnen. Es sind Menschen, die einen Horror durchgemacht haben. Furchtbare Sache, Scheidung. Auch barmherzig sein mit wiederverheirateten Geschiedenen. Selbst wenn sie nicht die Freiheit gehabt haben, wieder zu heiraten, und sie haben es trotzdem getan. Selbst wenn sie gesündigt haben. Manche Christen behandeln das so, als wäre das die eine unvergebbare Sünde. Und nicht nur die katholische Kirche, auch evangelikale Christen. Als wären Geschiedene oder Geschiedene Wiederverheiratete die ultimativen Sünder. Nee, 1. Johannes 1,7 sagt uns, das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Und das schließt auch Ehebruch mit ein. Römer 5,20 sagt uns, wo die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Also wenn ein Ehepaar, selbst wenn sie in der Vergangenheit versagt haben und frühere Ehen zerstört haben, wenn sie ihre Sünden bekennen und Buße tun und den Herrn suchen, dann haben sie in Jesus genauso Vergebung wie jeder andere Sünder von uns. Und auch wenn dieser Akt der Wiederheirat nach der Scheidung ohne biblische Rechtfertigung Ehebruch war, ich glaube, dann leben sie trotzdem nicht beständig in Ehebruch, wenn sie Gott ihre Schuld bekennen. Und so gut wie es geht, halt um Vergebung bitten und die Sache wieder gut machen und gemeinsam einen Neubeginn setzen. Da gibt es Gnade. Ich glaube, die können genauso mit Gottes Segen rechnen wie auch jeder andere Sünder von uns, die wir gerettet sind durch die Gnade Gottes. Schaut in der Bibel David und Bathseba an, als Beispiel. Gott schenkt Gnade und Gott schenkt Segen, wenn wir nur Buße tun und unsere Schuld bekennen. Aber lassen wir diese Fragen jetzt über Scheidung und Wiederheirat. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte kommt nachher auf mich zu, dann können wir die Dinge durchsprechen. Es ist viel zu kompliziert, um hier jedes Detail zu besprechen. Was ich vor allem noch tun will, ich möchte an die Ehepaare appellieren. Lasst es erst überhaupt nicht so weit kommen, dass es überhaupt so schlimm wird, dass ihr überhaupt an Scheidung denkt. Lasst es nicht so weit kommen. Lenkt den Fokus zurück auf eure Ehe und vernachlässigt den Partner, vernachlässigt die Ehe nicht, dass es erst gar nicht so weit kommt. Und wenn ihr Eheprobleme habt und nicht allein klarkommt, dann nehmt doch bitte Hilfe in Anspruch. Wir sind für euch da. David möchte gern mal so ein vielleicht so ein monatliches, zweimonatliches Treffen mit den Ehepaaren beginnen. Einfach so als Austausch und als gegenseitige Unterstützung. Ich will noch drüber reden, vielleicht Anfang nächsten Jahres, dass da das erste stattfinden wird. Wir haben Kontaktadressen zu Eheseelsorgern. Wir haben Bücher unten im Bücherregal, die da Hilfe und Rat anbieten. Ich glaube, die meisten wissen genau, wo die Probleme liegen. Es ist wichtig, dass ihr nicht untätig bleibt. Wartet nicht so lange, bis die Sache tot ist und ganz am Boden. Sondern geht's doch gleich an. Warum so weit kommen lassen, bis es ganz kaputt ist? Und ich möchte euch ermutigen, dass Gott fähig ist, jede Ehe wiederherzustellen und zu heilen und ich würde sogar sagen, besser zu machen als je zuvor, wenn wir ihm nur hingegeben sind. Sogar über unser eigenes Vermögen hinaus. Ich möchte euch zum Abschluss mit einem Brief ermutigen, den eine Frau einem Pastor geschrieben hat, den ich persönlich kenne. Und sie hat ihm hier ihre Geschichte geschrieben. Ich lese hier nur Auszüge, sonst wird auch das zu lang werden. Sie sind eh schon lang heute. Ich lese aus dem Brief dieser Frau vor. Sie schreibt, 1994 reichte ich die Scheidung ein. Jahre der Sünde und der Misshandlung hatten unsere Ehe zerrissen und alles, was noch übrig war, war Papierkrieg. In meinen Augen gab es keine Hoffnung, dass mein Ehemann sich je ändern würde und es schien mir, dass Gott mich hinausführte. Mein Mann hatte jedes Versprechen gebrochen, das er mir je gegeben hatte durch seine Alkoholsucht, was unsere Ehe wörtlich in einem Zustand der Verzweiflung zurückließ. Wir waren bankrott, in jedem Sinn des Wortes. Die Liebe war weg, die Hoffnung war weg, die Träume waren weg, zerrissen durch Sünde. Nichts war schmerzhaft in meinem Leben, als die Zuneigung und die Unterstützung des Mannes zu verlieren, den ich geheiratet hatte. Dem einen, den ich mein Leben anvertraut hatte, der versprochen hatte, treu zu sein und mir jetzt eine Quelle von solch bitterem Schmerz war. Aber heute danke ich Gott für die Schmerzen und die Menschen, die er um mich gestellt hat während all dieser Jahre. Es war durch den Schmerz all dieser schlimmsten Jahre meines Lebens, dass Gott sich in seiner Gnade mir so real gezeigt hat. Nachdem ich Jesus angenommen hatte und Menschen begannen, für meinen Ehemann und meine Ehe zu beten, wurden die Dinge noch schlimmer. Es endete in Trennung und Einreichung der Scheidung. Es war während dieser Zeit der Trennung, dass mein Ehemann auf die Knie ging, als Resultat von viel Gebet und Leid. Nüchternheit und Erlösung kam in sein Leben, als er sein Leben Jesus gab. Obwohl ich so viele Jahre dafür gebetet hatte, glaubte ich es nicht, als er es mir zuerst erzählte. Obwohl ich die Scheidung eingereicht hatte, betete ich weiter um Gottes Willen. Obwohl ich wusste, dass ich biblische Gründe für eine Scheidung hatte, nämlich Ehebruch, wusste ich auch, dass Gott Scheidung hasst. Ich muss zugeben, dass ich die Ehe nicht weiterführen wollte, obwohl ich froh war über die Veränderungen in meinem Mann. Ich hatte Angst, er würde in seine alten Wege zurückfallen. Eines Morgens, während ich betete, führte mich der Herr zu einer Schriftstelle in Philemon, wo steht: Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen sollst, nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder im Herrn. Ich wusste, dass Gott mir sagte: Nimm ihn zurück und mach dir keine Sorgen. Das ist für immer. Er ist nicht länger ein Sklave der Sünde, die dich so verletzt hatte, er ist ein Bruder im Herrn. Lasst mich euch sagen, das war nicht, was ich hören wollte, aber ich wusste, dass es Gottes Wille war. Sofort rief ich eine starke christliche Freundin an und erzählte ihr die ganze Geschichte und wir begannen, um Versöhnung zu beten. Es dauerte viele Monate, aber schließlich kam ein Mann zurück und brachte viel Freude in unsere kleine Familie. Das ist jetzt 4 Jahre her. Und wenn mir damals irgendjemand erzählt hätte, wie mein Leben heute ausschauen würde, ich hätte es mir nicht vorstellen können. Wir kämpfen immer noch mit den Problemen des Lebens, aber wir haben Gott im Zentrum unseres Heims und das macht den ganzen Unterschied. Mein Mann ist ein gottesfürchtiger Mann und ich liebe ihn mehr denn je und sein Sohn hat ein gutes Vorbild in ihm. Ich glaube wirklich, dass Gott mir erlaubt hätte, mich von meinem Mann zu scheiden, aber wegen Gebet und Gehorsam gegenüber seiner konkreten Führung in meinem Leben hat er mich sehr reich gesegnet. Er hat die Liebe erneuert und die Hoffnung wiederhergestellt, sodass wir es wieder wagen können zu träumen. Ich würde das nicht missen wollen, aber ich will euch einfach ermutigen, jeden, der in einer scheinbar hoffnungslosen Situation kämpft, nicht aufzugeben, egal wie die Umstände sind. Ich würde mal hoffen, für jeden, der Probleme hat, dass sie nicht so groß sind wie die Probleme, in denen diese Frau war. Wir haben einen Gott, der über alles hinaus zu tun vermag. Über alles, was wir erbitten oder was wir überhaupt erdenken können. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr durch Schwierigkeiten geht in eurer Ehebeziehung, macht Gott zum Zentrum eures Lebens und zum Zentrum eurer Ehe. Und gebt euch ihm hin. Und ihr werdet Wunder erleben. Wir wollen heute zum Abschluss nochmal, oder nicht nochmal, aber wir wollen zum Abschluss Abendmahl feiern. An das denken, was Jesus für uns getan hat. Und ich möchte Ehepaare einladen, dass ihr gemeinsam Abendmahl feiert. Wir werden das Abendmahl austeilen und setzt euch zusammen und betet miteinander und feiert gemeinsam Abendmahl. Denkt gemeinsam an das, was Jesus für euch getan hat. Wann ist heute überhaupt zu machen? Lasst uns zu zweit Abendmahl feiern. Die Ehepaare miteinander. Wer nicht verheiratet ist oder seinen Partner nicht hier hat, sucht euch irgendeinen anderen und betet miteinander, dankt dem Herrn. Also keine Ehepartner. Aber einen anderen Bruder, eine andere Schwester hier. Und feiert zu zweit gemeinsam Abendmahl. Dankt dem Herrn für das, was er getan hat und denkt gemeinsam an ihn.